der Influencer hat einen bestimmten Code, dann kann man ganz genau tracken, wie oft wurde der jetzt eingelöst, was hat es mir wirklich gebracht. Dann, wenn es aber eine Kampagne ist, wo es um Markenbekanntheit geht, dann würde man zum Beispiel eher prüfen, okay, wie ist die Viralität unter einem Video, wie ist die Interaktion unter einem Video, wie ist das Engagement. Also wenn jetzt zum Beispiel 20.000 das Reel gesehen haben, man hat nur 2 Kommentare, kommt nicht so gut an scheinbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz, ich bin Geschäftsführer von Kundenfokussiert GmbH. Heute wollen wir sprechen über Influencer-Marketing. Und da wüsste ich in Ovel nicht so viele bessere als unseren Gast, die heute bei uns ist, Leti Eklé. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und direkt schon zum Anfang mal gesagt, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Mhm. Also wer jetzt von dieser Folge, nicht direkt jetzt bitte, aber dann vielleicht im Anschluss nochmal reinhören möchte, der heißt?
We are the Influencer.
We are the Influencer. Wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu hören, dann schau dir den Podcast oder hör dir den Podcast direkt mal an. Gut, Influencer-Marketing im Kontext Recruiting und Employer-Branding. Das ist unser Thema heute. Natürlich fangen wir immer an mit 6 Fragen zum Einstieg. Deswegen vervollständige kurz. Ich habe es eben schon gehört. Nochmal für alle. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Im Kreis Gütersloh.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Journalistin.
Heute bin ich beruflich?
Co-Founderin und Geschäftsführerin.
Als Bielefelder, Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
Ein Aperol in der Altstadt trinken.
Konkreten Tipp machen wir nachher bei den Abschlussfragen.
Okay, genau. Ja. Kommt noch.
Genau, also bleibt dran bis zum Schluss. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
Ja, Verena Pauster ist ja von Delius. Genau, und lebt jetzt nicht mehr in Bielefeld, aber ich glaube, man darf sie trotzdem als Bielefelderin zählen. Mhm. Eine sehr inspirierende Frau. Ich höre gerne auch ihren Podcast und hatte das Glück, sie einmal persönlich kennenzulernen. Aber so ein Essen mit ihr fände ich super.
Vielleicht gehört sie ja zu den Stammhörerinnen und wir wissen es gar nicht. Ja. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich...
Irgendwas zum Thema Digitalisierung verbessern. Ich glaube vor allem die Behördengänge. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht für die Bielefelder Stadt an sich, sondern grundsätzlich in Deutschland, dass wir da so ein bisschen digitaler werden müssen. Und ich glaube, dass wie genau das aussehen würde für einen Tag, gute Frage. Aber so in die Richtung wird es gehen.
Mal gucken, was man an einem Tag so anstoßen kann. Gut, du, starten wir rein. Du hast mir eben auch im Vorgespräch noch gesagt, Journalismus studiert, warst ja zwischenzeitlich auch in Köln. Wie kam dein Weg zum Influencer-Marketing oder vielleicht, ich bin mir auch immer nicht so sicher, alle Hörerinnen und Hörer mit diesem Begriff schon was anfangen können. Vielleicht fangen wir sogar so an und sagen, stellen wir uns mal Jans Dumm, hat mal jemand gesagt. Was ist Influencer-Marketing?
Ja, also genau, Influencer-Marketing, wenn man das in einem Satz kurz zusammenfassen müsste, würde ich erstmal mit der Übersetzung anfangen. Also to influence, jemanden beeinflussen und nichts anderes macht tatsächlich auch ein Influencer, eine Influencerin. Das heißt, die haben eine jeweilige Community schon aufgebaut über diverse Plattformen, sei es jetzt Instagram, YouTube, TikTok, wo auch immer und bewerben da unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, ganz kurz und knapp.
Ich habe es ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren habe ich es immer ein bisschen belächelt. Da dachte ich so, okay, wieder irgendwelche Fitness-InfluencerInnen auf Instagram und dachte ich immer, sah aus meiner Sicht auch nicht immer so glücklich aus oder so gelungen aus und so. Aber heute muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass mein Bild hat sich echt auch gewandelt. Vielleicht habe ich es auch vor ein paar Jahren falsch eingeschätzt, aber muss ich echt sagen, ich finde es immer eine überlegenswerte Maßnahme in so einem Marketing-Mix. Ne? Und man darf das ja ruhig auch, also sag du es ja, aber ich finde, man darf es auch weitersehen als sozusagen der Influencer für vielleicht ein bestimmtes Produkt oder so, sondern wie auch so ein Meinungsmacher kann ja auch für B2B interessant sein, oder?
Absolut.
Also wo du sagst, hey, wenn das aus dem Mund kommt, der würde das und das sagen, möglichst authentisch natürlich.
Definitiv.
Super, ne?
Also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das natürlich da irgendwie in irgendeiner Weise... am Anfang so ein bisschen negativ drauf geschaut hat. Letztendlich glaube ich, Influencer, also das klassische Wort gibt's noch nicht so lange, aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt vielleicht auch Wetten, dass anschaut, damals mit Thomas Gottschalk, die Haribo-Gummibärchen waren immer in der Mitte. Wir wurden beeinflusst, ne? Also es ist eigentlich schon immer irgendwie da gewesen und klar hat sich dann durch die Digitalisierung verändert. Aber also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Influencer jetzt nicht mehr nur diese klassischen, hier ist mein Lippenstift, ich habe einen Rabattcode Lady20 und du sparst 20%, sondern es ist ja wirklich mittlerweile, wie du gesagt hast, eine gängige Form des Marketings. Also sei es jetzt, ne, wir hatten eine coole Kampagne mit der Europäischen Kommission zum Thema Nachhaltigkeit, wo man die jüngere Zielgruppe einfach dafür sensibilisieren wollte. Das heißt, da ging es jetzt gar nicht klassisch um den Abverkauf. Und so gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Influencer mittlerweile aus dem Finanzbereich. B2B hast du schon angesprochen. Unternehmer, die irgendwie auch ihre Zielgruppe dadurch so ein bisschen besser erreichen können.
Mhm. Wo du das gerade sagst, bin vor ein paar Monaten aufmerksam geworden auf jemanden, der heißt Steuerfabi.
Ja, mit dem haben wir schon mal zusammengearbeitet.
So grandios, ne? Wo du sagst, okay, das Thema ist jetzt ja erstmal nicht das Leichtgängigste, ne? So, aber der schafft es ja tatsächlich innerhalb von einer Minute oder eineinhalb ein Thema, natürlich nicht abschließend, aber also da schaue ich mir die Themen an.
Ja, ja.
Kriege ich das Gleiche von meinem Steuerberater, kriege ich da ein PDF-Dokument, also ist jetzt auch nicht groß übertrieben, wenn man dann sagt, in mehreren Seiten. Und vielleicht sind da ein paar Details drin, aber erstmal ist es so, okay, diese erste Aufmerksamkeit schafft er ja grandios.
Eben,
ne?
Ja. Also. Oder es gibt zum Beispiel auch einen Mathelehrer, der das auf YouTube super macht. Wüsste ich jetzt tatsächlich den Namen gerade nicht. Aber das war auch super spannend, weil dann auch wirklich die Jüngeren gesagt haben, ja, da verstehe ich manchmal was noch viel besser. Oder ich kann es halt irgendwie schnell bei YouTube eintippen und verstehe es auch nochmal. Also ich glaube, es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Formen und Wege.
Mhm. Bevor wir da gleich noch ein bisschen einsteigen. Wie bist du jetzt zu dem Thema gekommen?
Ja, da war ja was.
Ich habe die andere Frage vor. Alles cool. Ich habe das ja vorgeschoben.
Genau. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, ich hatte schon immer so eine Affinität dazu, irgendwie sowas mit Medien zu machen, ganz klassisch. Deswegen auch Journalismus, weil ich gesagt habe, irgendwie TV, Radio, online interessiert mich alles. Habe dann unter anderem beim Dumont Verlag gearbeitet. Also ich war 8 Jahre in Köln. Habe dann quasi im Bereich TV gearbeitet, unter anderem bei Endemol Schein, bei der RTL-Gruppe. Und habe dann aber zwischendurch immer wieder gemerkt, okay, alles führt mich wieder zurück in den Bereich Social Media, weil ich dann auch schon die Kanäle von den unterschiedlichen Firmen mitbetreut habe und vor allem meine Bildschirmzeit privat so hoch war, weil ich mich so sehr mit diesem Thema immer befasst habe, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, Lady, warum machst du das nicht auch zum Beruf? Und dann, war es irgendwie Schicksal, dass ich dann meinen damaligen Chef kennengelernt habe und wir zusammen dann diese GmbH gegründet haben.
Und die sitzt, sonst wärst du ja nicht in diesem Podcast natürlich in Bielefeld.
Ja.
Klar. So soll das natürlich sein. Wenn wir jetzt nochmal aus einer Unternehmensbrille gucken auf Influencer oder Influencer-Marketing, was würdest du sagen, was hat ein Unternehmen davon? Man könnte jetzt sich ja erstmal auf den Standpunkt stellen, warum brauche ich jemanden anders dafür? Also ich habe doch selbst genug Strahlkraft, Reichweite und auch nur ich selber habe vielleicht, ja, wirklich die authentische Wirkung zu sagen, was für mein Unternehmen richtig und sinnvoll ist und überhaupt nur ich kann über meine Produkte gut reden. Was würdest du so jemandem sagen?
Ja, also ich glaube, Werbung oder eine Art Marketing braucht ja irgendwo jedes Unternehmen, egal wie groß man ist oder wie klein man ist. Und letztendlich möchte man ja eine gewisse Zielgruppe erreichen, sei es jetzt die Zielgruppe, die man schon hat oder vielleicht auch eine neue Zielgruppe. Und die sind nun mal auf Social Media, ne? Mittlerweile hat jeder irgendwie, sei es jetzt zur privaten Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung, einen Instagram-Account, man ist bei TikTok, man ist bei YouTube unterwegs und so weiter. Und das heißt, klar, ganz klassisch Reichweite, das ist natürlich je nach Kampagnenziel. Ne? Also geht es um Markenbekanntheit, geht es wirklich um Leads und Conversions, geht es einfach um so ein bisschen Brand Love, das heißt, wer steckt eigentlich hinter der Marke? Es muss gar nicht mehr alles so aufwendig produziert werden, sondern Leute wollen einfach was Authentisches sehen. Das heißt, man kann da super viel als Unternehmen umsetzen, jetzt unabhängig vom Influencer-Marketing, aber auch, dass man sagt, okay, mal hier behind the scenes oder so. Ne? Und das in Kombi mit Influencer-Marketing, ist für alle Unternehmen relevant. Also die These würde ich jetzt einfach mal so aufstellen.
Okay, also du sagst ja ein sowohl als auch, ne? Also natürlich spiel weiter auf deinen Kanälen, die du hast, natürlich sowieso alles aus. Und je nach Bedarf ziehen ein Influencer hinzu.
Absolut, ja.
Ab wann würdest du sagen, was ist so eine Laufzeit irgendwie, wo das sinnvoll ist? Weil macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, irgendwie zu sagen, ja, erzähl mal irgendwie in einer Story, lieber Influencer, was wir für tolle Produkte haben oder was wir für ein tolles Unternehmen sind. Ab wann macht das so Sinn, mhm. wie das.
Genau, also Influencer-Marketing, da hast du was super Wichtiges angesprochen, ist nicht als Sprint zu betrachten, man macht jetzt eine Story und irgendwie mein Unternehmen geht jetzt durch die Decke, sondern ist es schon eher ein Marathon. Also, dass man wirklich als Unternehmen eine Strategie ausarbeitet, sei es jetzt, weil man das in-house macht oder mit einer Agentur zusammen, ganz egal. Mhm. Aber dass man sich wirklich überlegt, was ist das Ziel? Ne? Weil je nach Ziel gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn wir jetzt wirklich auf Leads-Conversions gehen, ist es zum Beispiel eher die Instagram-Story, die in Frage kommt, weil man durch einen Sticker-Tab oder durch einen Link, durch eine Verlinkung direkt auf die Landingpage kommt. Wenn es aber eher um Markenbekanntheit geht, dann macht zum Beispiel eher ein Instagram-Reel oder vielleicht auch ein TikTok Sinn, weil man da einfach durch Bewegtbild auch über einen längeren Zeitraum hinweg, also nicht nur über diese 24 Stunden, die man in der Story hat, Leute erreichen kann. Das heißt, je nachdem, was das Ziel ist, überlegt man sich, okay, welche Influencer passen zu mir. Da muss man natürlich auch auf ganz unterschiedliche Sachen achten. Also sprich, deckt der Influencer wirklich die Zielgruppe ab, die ich selber als Unternehmen auch habe? Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man ein Unternehmen ist aus dem Bereich Finanzen, mit einer Beauty-Influencerin zusammenarbeiten. Liegt jetzt nicht ganz so nah.
Ja, was anderes.
Ja. Also, na, Ausnahmen gibt's immer wieder, aber so im besten Fall, sollte man sich seiner Zielgruppe bewusst sein und dann natürlich passende Influencer ermitteln. Und wie gesagt, dann der Umfang, es macht definitiv Sinn, Brand Ambassadors zu haben, die immer und immer wieder posten und dann nicht nur einmalig. Genau.
Das hast du eben schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Wie finde ich die richtigen passenden? Auf was muss ich auch achten? Ne? Also gerne diese beiden Aspekte. Ne? Wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, lass es bei Finanzdienstleistungen vielleicht bleiben. Ne? So, okay, Influencer, super Idee. Wie finde ich den oder die?
Ja.
So, wie läuft sowas?
Genau, also grundsätzlich gibt es da mittlerweile viele Tools. Da muss man natürlich schauen, inwieweit macht es sofort Sinn oder natürlich auch mit einer Agentur zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich muss man immer schauen mit der Zielgruppe, wie gesagt, wen möchte ich ansprechen? Ist es jetzt zum Beispiel eher eine männliche Zielgruppe? Da muss man natürlich darauf achten. Das sieht man anhand der Insights bei den Influencern. Mhm. Das sind quasi Einblicke in die Zielgruppe, die man sich aus der App heraus sozusagen screenshotten kann.
Mhm. Und diese, also mit Kennzahlen jetzt nur für die Hörer.
Genau, mit Kennzahlen.
Das Eindruck, wie
absolut,
das läuft, ne?
Genau, dann sieht man ganz genau, wie viel Prozent kommt denn jetzt wirklich aus Deutschland, wie viel Prozent sind männlich, weiblich, wo liegt die Altersgruppe, weil, ne, wenn man jetzt vielleicht beim Finanzthema bleibt, macht vielleicht jetzt eher eine Zielgruppe Sinn, die schon Ü30 ist oder vielleicht über 25, jetzt nicht unbedingt die 16-, 18-Jährigen. Das heißt, als Unternehmen kann man da erstmal drauf achten, wenn man vielleicht selber erstmal starten möchte und auf Influencer zugeht, schaut man erstmal, welche Kategorie möchte ich ansprechen. Man durchforstet so ein bisschen die Plattform, gibt so ein paar Hashtags ein, Finanzen, dann findet man schon ganz viele Profile. Und dann kann man sich bei dem Influencer melden und sagen, grundsätzlich besteht Interesse. Wichtig, immer nach diesen Insights zu fragen. Und dann schicken diese Influencer im besten Fall Screenshots, Media Kits mit diesen Performance-Werten zu. Und dann geht man ganz offen in den Austausch. Und als Marke würde ich auch immer, also ich empfehle den Kunden immer erstmal wirklich auch Freiräume zu lassen und gar nicht zu sagen, okay, wir wollen jetzt aber diesen Post und wir wollen das. Mhm. Weil der Influencer, der kennt seine Zielgruppe am besten. Der weiß genau, okay, was geht gerade viral, was kommt bei meiner Community gut an. Und dann geht man wirklich ganz offen in den Austausch.
Mhm. Ich glaube, das ist so, so wichtig, weil auch für die Zusammenarbeit, der Influencer will ja nicht durch die Zusammenarbeit wieder Follower vielleicht verlieren, ne? Weil du denkst, okay, jetzt bin ich das Gegenteil von authentisch hier durch diese Kampagne. Genau, oder vielleicht kriegst du dann deinen Wunsch-Influencer dadurch vielleicht gar nicht, wenn du sagst, hey, wir haben uns das schon genau überlegt, diese zwei Sätze bitte.
Genau, ja. Ne? Also ganz, ganz wichtig, ne? Weil manchmal bekommt man Briefings irgendwie von Kunden, wir haben uns das genau so vorgestellt und man hat irgendwie das Gefühl, das ist eine Copy-Paste von irgendeiner anderen Kampagne, die gefahren wurde oder so. Mhm. Und dann muss man wirklich sagen, okay, klar, gewisse Grenzen, Richtlinien muss man abstecken, aber so das Inhaltliche, da sind die dann wirklich die Experten.
Wenn wir das jetzt mal münzen auf so einen Schwerpunkt Recruiting oder auch Employer Branding, also so Markenbildung, Markenstärke. Was würdest du sagen, was ist da relevant? Oder sind es ähnliche Punkte für ein anderes Ziel?
Also Recruiting, Employer Branding ist tatsächlich auch das Thema Authentizität ein großes Thema, weil grundsätzlich, glaube ich, sollten wirklich sollte sich jedes Unternehmen überlegen, okay, ich habe da die Chance, irgendwie auch meine eigene Brand über Social Media zu positionieren. Ich kann das ja irgendwie auch so ein bisschen steuern, in welche Richtung das Ganze geht. Das nutze ich für mich. Mhm. Aber gleichzeitig muss man sich auch überlegen, man bietet ja auch eine Angriffsfläche. Und wenn man den falschen Influencer auswählt, kann das wirklich auch zu einem Shitstorm führen, ne? Wo man dann vielleicht sagt, okay, aber warum macht sie jetzt Werbung für DHL als Beispiel und arbeitet ja selber gar nicht da. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist schon die größte Hürde, die man einfach in dem Bereich hat. Aber was zum Beispiel super funktioniert, ist, wenn man auch im Bereich User-Generated Content, also das heißt der Influencer, der super gut im Bereich Storytelling ist, haben wir gerade drüber gesprochen, quasi der Experte in dem Bereich ist, was gut funktionieren könnte. Man lässt den Content von diesem Influencer anfertigen und nutzt es für sich, um es dann quasi auszuspielen als Werbeanzeige.
Auf seinen eigenen Kanälen.
Auf seinen eigenen Kanälen. Das ist zum Beispiel eine super gute Option, die immer wieder auch gefragt wird, wo wir viele erfolgreiche Kampagnen umsetzen konnten. Und grundsätzlich gibt es da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Vielleicht einen Tag hier bei uns und der Influencer kommt vorbei und schaut sich das alles an und nimmt seine Community mit. Dann gibt es aber vielleicht auch eine andere Storytelling-Idee, dass vielleicht der Influencer als Art Moderator fungiert und einfach in die unterschiedlichen Abteilungen geht und sagt, was sind denn hier deine tollsten Aufgaben, was machst du vielleicht nicht so gerne. Also vielleicht auch mal wirklich authentisch zu sein, jetzt nicht zu sagen,
was hast du hier für Laden?
Um Gottes Willen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Schon klar.
Ja. Genau, sondern es ist wirklich, aber einfach dieses Thema Authentizität ist gerade in diesem Bereich super wichtig.
Ich habe manchmal auch das Thema so in meinen Seminaren, wo die Leute dann fragen, okay, spannendes Thema, aber ist das nicht irgendwie voll teuer und ne, brauche ich da immer dafür nicht sozusagen, ich sage jetzt mal einen Namen als Beispiel, ne, so direkt so die Cristiano Ronaldos. So, was würdest du so zur Auswahl sagen, weil ist ja keine pauschale Antwort, ne, aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben, weil es gibt ja nicht nur die ganz, ganz großen, die ganz, ganz teuren.
Absolut. Also ich kann es vielleicht so ein bisschen eingrenzen, auch begrifflich. Vielleicht hilft das auch nochmal. Also es gibt Nano-Influencer. Die Zahlen sind immer so ein bisschen unterschiedlich, aber wir grenzen das quasi ein von 2000 Follower bis 10.000 Follower sind die Nanos. Die Mikro-Influencer dann von 10 bis 50.000 Follower und die Makro-Influencer von 50 bis 200.000. Und alles, was da drüber ist, kann man gerne auch schon als Celebrity irgendwie ansehen oder wie auch immer man es betiteln mag. Aber so ein bisschen von der Einordnung. Und grundsätzlich, nein, auf keinen Fall. Man braucht nicht unbedingt jetzt die Celebrities, Makro-Influencer, um eine erfolgreiche Kampagne zu machen. Also was immer super funktioniert, ist auch zum Beispiel ein Mix aus beiden. Ne? Also dass man sagt, man arbeitet mit ein paar kleineren, die einfach nochmal eine gewisse Nähe zur Community haben, weil da dieses Empfehlungsmarketing einfach nochmal ganz anders funktioniert als jetzt bei den Großen, die vielleicht eher salesgetriebener sind. Mhm. Das heißt, da kommen wir wieder so ein bisschen auf diesen Bereich Kampagnenstrategie und so weiter. Ja, und dann zu der preislichen Frage. Also es ist wirklich von bis. Wir haben schon alles gesehen von 100.000 Euro für so ein UGC-Video, was wir eben gesagt haben zum Beispiel, bis hin zu 50.000. Wir reden jetzt hier pro Influencer. Mhm. Ist alles mit dabei. Ne? Mhm. Also man hat wirklich von bis für eine Story jetzt zum Beispiel oder für ein Video. Das heißt, man kann natürlich Kampagnen kleiner starten, für 2.000 als Beispiel, vielleicht gar nicht so schlecht, 2.000. Da hätte man vielleicht so 2-3 kleinere Influencer, mit denen man erstmal starten kann und gucken kann, in welche Richtung man sich bewegen möchte.
Mhm. Sind so Deals irgendwie üblich? Also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich vermiete Reisemobile. Dass man sagt so, hey, nimm dir das doch ruhig mal irgendwie für eine Woche oder zwei, ne? Und wir finden da irgendwie eher so ein ausgleichendes Geschäft.
Also das hat früher super funktioniert. Mittlerweile ist tatsächlich Influencer-Marketing so, professionell, aber auch so nachgefragt, dass natürlich die Nachfrage irgendwie den Markt bestimmt. Also das heißt, es ist wirklich so, dass es natürlich je nach Größe kleinere Influencer gibt, die dann vielleicht sagen, ah super, ich nehme jetzt das Wohnmobil oder die Reise for free und quasi Barter-Deals nennt man sowas, Produkt gegen Leistung. Dann gibt es aber wiederum andere, die jetzt vielleicht 200.000 Follower haben, die sagen, gut, ich bekomme so eine Anfrage jeden Tag. Nö, ich möchte das natürlich umsonst haben plus meine Gage von 10.000 Euro oder so, ne? Also das kommt natürlich ganz auf die Größe des Influencers drauf an.
Du hast eben schon die Insights angesprochen, ne? Was ja am Anfang relevant ist, um dann wirklich ja, sag mal, das so ein bisschen hieb- und stichfest zu haben, oder? Dass du wirklich weißt, okay, ja, ich sehe hier deine Followeranzahl, aber um ein bisschen rauszufinden, ist das eine passende Person. Wie ist das so in der Zusammenarbeit? Ne? Wenn ich wieder die Unternehmensperspektive einnehme, man hat jetzt jemanden gefunden oder auch mehrere, hat sich darauf verständigt, so läuft das ab, gerne mit Freiraum und so weiter. Wie muss ich es mir dann vorstellen? Ist es dann so, jeden Tag oder einmal die Woche kriegt man irgendwie so einen Einblick, hey, was hat schon gebracht?
Mhm. Genau, also auch da gibt es mittlerweile super Tools, Analyse-Tools, mit denen wir jetzt zum Beispiel dann auch arbeiten, wo man ganz genau wirklich sehen kann, wie ist jetzt gerade der Stand der Kampagne, also sogenannte Reportings, wo man dann unterschiedliche KPIs hat, also wie war jetzt die Engagement-Rate, wie, also was hat es mir einfach klassisch gebracht, ne? Mhm. Das Geld, was ich ausgegeben habe, wurde es schon eingespielt oder noch nicht. Das heißt, klar, da kann man sich auf jeden Fall zwischen Reportings ziehen, aber auch nochmal, wenn man vielleicht den direkten Weg, ne, Unternehmen direkt mit dem Influencer, ohne Agentur, ohne Support, würde ich mir auch immer, wenn der Influencer jetzt gepostet hat, die Story ist 24 Stunden online zum Beispiel, mindestens 2-3 Tage später, hey, schick mir doch mal die Insights, also Insights auch da von der jeweiligen Story, die hochgeladen wurde, wie viele haben das wirklich gesehen, weil man muss auch dazu sagen, Follower nicht gleich die Leute, die es wirklich sehen, wenn man jetzt vielleicht auch nochmal mit Zahlen ganz spannend, 100.000 Follower hat, geht man immer so circa davon aus, 10-20% schauen die Story. Das heißt, von den 100.000 sind es vielleicht dann nur noch 20.000, die dann wirklich auch die Story sehen. Also von den 20.000 hat man dann vielleicht eine Klickrate von ja 3-5%, jetzt einfach mal grob gesprochen. Also das heißt, da muss man dann natürlich ja immer hinter sein, sich Insights geben lassen und genau.
Weißt du mal, Ticken nachgefragt. Woran messt ihr Erfolg oder was, wenn in Zusammenarbeiten, woran sagen, sehen die Unternehmen, die euch vielleicht auch, ne, dann beauftragen, ah, okay, und daran messe ich das, ne? Sind es die Klicks auf die Landingpage, das ist irgendwie Anzahl neue Follower, dass man da mal so einen Einblick kriegt, was ist für die so relevant?
Also das kommt natürlich drauf an, auch da, was ist das Kampagnenziel? Wenn jetzt vielleicht ein Kunde sagt, okay, mein Ziel ist es, mehr Follower zu bekommen, dann natürlich ganz klassisch, okay, wie viele hatte ich vor der Kampagne, wie viele habe ich später? Wenn es aber jetzt wirklich um Verkauf geht, dann würde man natürlich schauen, okay, wie viel hat mir das eingespielt? Also das heißt wirklich bei der, man hat dann TKP, vielleicht auch nochmal als Ergänzung zu der Preisstruktur. Ein TKP liegt in Deutschland zwischen 30 und 50 Euro, also Tausender Kontaktpreis. Pro Tausender Kontakt zahlt man diesen Preis. Und dann würde man natürlich zum Beispiel durch Discount-Codes, der Influencer hat einen bestimmten Code, dann kann man ganz genau tracken, wie oft wurde der jetzt eingelöst, was hat es mir wirklich gebracht. Dann, wenn es aber eine Kampagne ist, wo es um Markenbekanntheit geht, dann würde man zum Beispiel eher prüfen, okay, wie ist die Viralität unter einem Video, wie ist die Interaktion unter einem Video, wie ist das Engagement. Also wenn jetzt zum Beispiel 20.000 das Reel gesehen haben, man hat nur 2 Kommentare, ja, kommt nicht so gut an, scheinbar. Na, also auch da würde man dann gucken, wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie oft wurde der Beitrag gespeichert. Und dann Kommentare, nicht gleich Kommentare. Es gibt viele Fake-Profile, Bots und so weiter. Das heißt, man prüft genau, okay, wie wertig sind auch die Kommentare? Wurden vielleicht andere drunter verlinkt? Hey, du darfst das nicht verpassen. Super spannender Input oder so. Also das heißt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Messbarkeiten oder Messungen, die wir dann vornehmen, je nach Kampagnen. Ziel.
Ja, wichtiger Punkt, ne? Dass man auch da wieder sagt, so, hey, weswegen haben wir es eigentlich gemacht?
Total.
Also davon hängt es natürlich ein Stück weit ab und sicherlich auch gut zu wissen, hey, da gibt's halt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie du es machst.
Ne? Oder man macht halt so klassische Tests, ne? Okay, das haben wir jetzt mal probiert, das scheint nicht gut zu funktionieren. Ist ja auch wichtig, um einfach Anpassungen vorzunehmen für die weitere Zusammenarbeit dann, ne?
Was würdest du sagen, was kommt so in den, wenn wir jetzt mal in die Glaskugel gucken, was kommt da noch so in diesem Bereich, der die letzten Jahre gefühlt echt groß geworden ist, richtig vielleicht auch erwachsen geworden ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Was kommt da noch so?
Ja, ich glaube noch sehr, sehr viel. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen auf der OMR in Hamburg, die größte Digitalmesse. Wahnsinn, ne? 70.000 Besucher, wenn man sieht, was da auch geboten wird an Keynotes, an Masterclasses, also von dem Thema, wo, glaube ich, gerade alle nicht genug von hören können, KI, so künstliche Intelligenz, aber auch ja grundsätzlich die unterschiedlichen Plattformen. Du hast es gerade angesprochen, alles wird älter, auch TikTok wird älter, man mag es nicht glauben. Also wir setzen immer noch die meisten Kampagnen über Instagram um, aber TikTok ist ein großes Thema, LinkedIn ein Riesenthema. Da freue ich mich selber auch total drauf, weil auch da, glaube ich, wird das Influencer-Marketing immer erwachsener. Es wird anders wahrgenommen, das merkt man auch. Also ja, mittlerweile ist es wirklich nicht mehr nur klassisch Beauty-Fashion, sondern es geht viel auch in den Bereich Finanzen, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit, Bauwesen, für die Intersolar zum Beispiel. Die haben auch angefragt im Bereich Influencer-Marketing. Also man sieht, was irgendwie alles da möglich ist und das macht Lust auf mehr, aber gleichzeitig ist es natürlich sehr schnelllebig. Das heißt, man muss da irgendwie ein bisschen auf Zack sein und ich glaube auch als Unternehmen im besten Fall wirklich da ja auch offen für sein und sich vielleicht auch jemanden ins Team holen, der aus der Gen Z kommt und vielleicht nochmal ganz anderen Input gibt, selbst wenn man das vielleicht für einen selber erstmal, was ist das oder ich kann es nicht einordnen, aber das sind letztendlich die, die jetzt auch so ein bisschen den Ton angeben werden und die wollen nicht mehr dieses klassische Arbeitsmodell oder so, die wollen coole Arbeitgeber. Wenn wir jetzt auch wieder nochmal auf das Thema Recruiting zurückkommen, genau. Da muss man einfach als Unternehmen mit der Zeit gehen und ich glaube, ganz wichtig, am Nerv der Zeit einfach mit dabei zu sein, sich drauf einzulassen. Ne?
Du, das würde ich als Schlusswort gelten machen.
Super.
So, Leti, wunderbar. Du, dann abschließend, wie in jeder Folge, frage ich alle natürlich nochmal, was sind die besten Tipps für Bielefeld oder für Bielefelder? Sag mal, was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé?
Darf ich nur eins nennen?
Jeweils ein?
Okay, also ich mag das Numa sehr gerne. Und dann sage ich noch ganz schnell zwei. Nonnas und auch Pinster zum Liefern finde ich super cool.
Dein Lieblingsort in Bielefeld?
Tatsächlich unser Office. Ist sehr schön in der Bielefelder Altstadt. Sofort da beim Naturkundemuseum, nicht weit weg. Und dann ist da der schöne Park, Losteria. Dann geht man in die Altstadt rüber. Also ja, das ist für mich ein schöner Ort. Da gehe ich gerne mit meinem Hund spazieren.
Das sind ja eher nur so maximal 5 Minuten vom Peinlichklavier, ne, oder?
Ja, genau. Ja, ne? Ich glaube, 8 Minuten bin ich oder 7 Minuten. Ich bin langsam gegangen.
Last but not least, dein liebstes Ausflugsziel in der Region?
Ja, schwierig. Also ich finde, es gibt so schöne Ecken und muss noch viel, viel mehr auch wieder mir anschauen. Aber ich glaube, die Sparrenburg mag ich super gerne.
Ja. Ja, immer wieder der Ausblick genau. Von da oben.
Total. Oder wenn man vielleicht auch mal Gäste von weiter weg hat, ist das immer wieder schön, denen das zu zeigen. Schöner Ausblick. Und wie gesagt, die Altstadt nicht weit weg. Deswegen würde ich sagen, ist das immer ein schöner Ausflug.
Super. Ganz lieben Dank.
Vielen
fürs
Dank.
Gespräch. Ich fand es extrem kurzweilig.
Ja.
Deswegen echt tolles Gespräch, tolle Einblicke. Und nochmal das Angebot an alle, die das genauso gut fanden wie ich. Schauen die Shownotes rein. Und dann könnt ihr noch viel, viel mehr von Leti in ihrem Podcast hören.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.